Medienmartini, der Podcast über Menschen, Medien und das, was dazwischen passiert. Hier wird geschüttelt und gerührt mit Thomas Gierling.
Willkommen zu Medienmartini, der Podcast, wo es um Menschen in den Medien geht und natürlich auch um das Thema, ja, was uns alle bewegt, der heutige Medienwandel, aber auch wie man in den Medien lebt oder leben kann. Ich freue mich sehr, denn wir feiern heute Premiere und das ist natürlich etwas ganz was Besonderes. Daher haben wir uns auch beide rausgeputzt, mein Gast und ich. Wir freuen uns sehr, dass wir heute gemeinsam, ja, diesen wunderbaren Tag feiern dürfen. Und ich bin total nervös, weil sie ist ein Profi durch und durch. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir dann heute noch so alles erfahren werden mit ihrem Medienmartini. Und ich habe mir erlaubt, gerade für die erste Sendung auch ein etwas ausführliches Premieren-Intro zu machen, weil ich möchte natürlich, dass die Spannung auch steigt. Das ist ganz klar. Natürlich kann man deinen Namen jetzt auch schon lesen, das ist logisch bei uns auf dem Podcast. Aber tun wir einfach mal so, als würden wir die Spannung aufrechterhalten und wir wissen jetzt noch nicht, wer in der Premiere sitzt. Und nutzen die Infos, die wir jetzt gerade nochmal hören hier bei Medienmartini. Denn du bist eine der bekanntesten TV-Persönlichkeiten des deutschen Fernsehens. Über 16 Jahre warst du das Gesicht von Leute heute im ZDF, zuvor bei Sat.1 und heute erfolgreiche Medientrainerin, Kommunikationscoach und Dozentin. Ich würde behaupten, keiner kennt Royals, Promis, VIPs, Red Carpets, Oscar-Verleihungen und vieles, vieles mehr so gut wie du, denn du hast es alles miterlebt und du wirst uns bestimmt den einen oder anderen Einblick heute geben. Herzlich willkommen bei der Premiere von Medienmartini, Karen Webb.
Juhu, ich freue mich. Hallo Tommy, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich als Erste dabei sein darf. Vielen Dank.
Für mich ist es eine Ehre. Vielen Dank, dass du zugesagt hast, liebe Karen. Und es ist natürlich, ja, Es ist ein unglaubliches Gefühl, dich hier sitzen zu haben, denn du bist bestimmt schon ganz, ganz oft in Sendungen gewesen und hast auch selber Interviews ja jahrelang geführt und tust das ja auch noch. Deswegen bin ich ja extrem nervös heute, ich das Interview führen muss.
Wir kennen uns schon so lange von irgendwelchen Red Carpets. Wir machen das wie immer.
Liebe Karin, du hast ja auch deinen Medienmartini heute mitgebracht, den wir gemixt haben. Und das ist etwas, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Es ist der Martini Royal.
Der ist sensationell. Mit Champagner, was hast du da noch rein? Dann Limettensaft, Eiswürfel, Minze.
Genau. Und dann nochmal weißer Wermut. Also wir können nur eins sagen, der super ist lecker, oder?
Komm, lass uns gleich nochmal anstoßen.
Definitiv. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ah, sehr, sehr gut. Sehr erfrischend vor allem. Mhm. Und zur Premiere kann man sich das natürlich mit ein bisschen Champagner auch mal schön, machen.
Geht immer.
Das Rezept stellen wir selbstverständlich natürlich in die Captions und erklären euch nochmal, wie man den richtig mixt, damit ihr den zu Hause auch nachmachen könnt, unseren Martini Royal. Und ja, liebe Karin, ich habe vorhin schon gesagt, ich möchte ein bisschen ein ausführliches Intro machen. Ganz viele kennen dich selbstverständlich, sind am Bildschirm vielleicht auch sogar mit dir über die Jahre groß geworden und haben tagtäglich dich verfolgt. Aber die Hintergründe, die wollen wir noch mal ein bisschen genauer erläutern über Karen Webb privat. Denn du wurdest in London geboren.
Ja.
Deine Mama ist deutsch, dein Vater britisch-indisch. Ganz toll. Und mit etwa 4 Jahren bist du nach Nürnberg und bist später in dein Stipendium gekommen und verbrachtest 1 Jahr in den USA. Wie toll ist das denn?
Ja, ich wollte ein Auslandsjahr machen und wollte unbedingt nach Kalifornien. Mhm. Habe mich da beworben und habe tatsächlich ein Stipendium für Bayern damals bekommen. Also es gab elf Stipendiaten und ich habe eins davon bekommen. Es war sensationell.
Und war für dich dann irgendwann mal auch mal die Frage, dass du dort bleibst? Gerade auch vom Hintergrund von deinem Papa her? Wegen britischer oder hast du gesagt, nein, es ist klar, das ist das Stipendium und ich komme wieder zurück nach Nürnberg, wo du ja dann an die Uni bist.
London, Nürnberg, erstmal ein kleiner Kulturschock, aber ich war sehr gerne auch in Nürnberg. Also zu dem Zeitpunkt habe ich mir noch nicht gedacht, ich könnte mir vorstellen, in den USA zu leben, aber später, als ich dann beruflich auch für die Oscars jedes Jahr in L.A. war und ich hatte habe sie immer noch eine beste Freundin, die hat in San Francisco gelebt, ist inzwischen wieder in Deutschland, aber die habe ich jedes Jahr dann noch besucht, entweder in Verbindung mit der Reise, was ich später dann nicht mehr durfte, dann war ich aber trotzdem dann wieder dort. Und da dachte ich mir schon, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dort zu bleiben.
Und wenn, dann wäre es L.A. gewesen oder eine andere Stadt?
Also damals fand ich San Francisco ganz toll. Also die haben in San Francisco gelebt. Das ist jetzt nicht mehr so schön, ja. Heißt's, ja. Also ich war jetzt auch nicht da in den letzten Jahren, aber damals war das meine Stadt.
Mhm. Ja, dann gut, dass du zurückgekommen bist, sonst wäre uns ja einiges verloren gegangen im TV und an ganz vielen Promi-News. Denn du kamst ja zurück, hast dann ein Studium begonnen und abgeschlossen in der Politikwissenschaft. Wie kam das, dass du gesagt hast, ach, das ist ein Thema, was mich interessiert? Auf Politik. Ist ja jetzt schon auch special, vor allem, ne? Ist ja jetzt nicht in aller Munde oft.
Also ich habe zuerst BWL gemacht, das Vordiplom damals in Nürnberg an der Friedrich-Alexander-Universität, bin dann nach München zur Antenne Bayern gegangen und habe Nachrichten gemacht, war dann bei der BLR, die Bayerischen Lokalradios, das sind quasi, das sind Provider für verschiedene Sender und ja, habe ja Nachrichten geschrieben und vorgelesen, mit Korrespondenten gesprochen und so weiter. Und da lag es einfach nahe, dann nebenbei noch ein Studium zu machen zum Thema Politikwissenschaft.
Und war das dann für dich so der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, das ist toll, Politikwissenschaft, tolles Thema, aber jetzt zieht es mich redaktionell eher weiter in Richtung Medien? Oder wie kam das dann, dass du beim Regionalfernsehen Franken gelandet bist, beim Frankenfernsehen?
Frankenfernsehen war sogar vorher schon, also ich während des Studiums in Nürnberg, also ich war spezialisiert auf Marketing, muss man ja Praktikas machen. Und ich habe ein Praktikum gemacht bei einem Radiosender in Nürnberg in der Marketingabteilung. Und dann sind wir uns auf dem Flur so begegnet, Produktion, Redaktion, Marketing in der Kaffeeküche. Und ich habe mitbekommen, was die Redaktion macht, interessiert mich einfach viel mehr als Texte zu schreiben für Werbespots oder sowas.
Ja, ja.
Und dann habe ich während des Praktikums gewechselt und als das vorbei war, das war die Zeit, da haben die ganzen lokalen Fernsehsender, also sind gestartet und da eben unter anderem auch Frankenfunk und Fernsehen und die haben händeringend Moderatoren gesucht.
Mhm.
Und habe ich mich beworben und dann bin ich gleich ins kalte Wasser geschmissen worden.
Sensationell.
Hatte eine tägliche Sendung.
Wow.
Und dann war ich drin.
Und im wahrsten Sinne des Wortes, weil dann ging es ja wirklich steil bergauf in der Moderationskarriere. Antenne Bayern kam.
Genau, das war das Nächste, deswegen bin ich dann nach München gezogen.
Das war dann der Sprung nach München. Okay, sehr gut, denn da ging es dann auch dann vor die Kamera nach Antenne Bayern. Du bist zu Sat.1, oder? Hast dort dann 17:30 Bayern live moderiert?
Das Erste war, ich war bei Vorsicht Kamera, was Fritz Egner damals moderiert hat, Assistentin in der Sendung.
Mhm.
Da gab es immer jemand, der halt so durchs Bild hüpft oder der bei den Lockvogel spielt, bei den Filmen
richtig,
und so weiter.
Richtig, richtig.
Und so kam ich überhaupt zum Fernsehen. Also ich war in dieser Sendung Assistentin und bei der allerersten Aufzeichnung der Sendung waren von Sat.1, weil die lief auf Sat.1, waren Verantwortliche da und meinten, wir suchen eine Moderatorin für München für 17:30. Geh doch da zum Casting.
Da schließt sich der Kreis.
Und der Witz war, ich war dann bei diesem Casting und dann sagt mir die Maske, die haben doch schon jemanden, warum ich jetzt hier für dieses Casting
das
da gekommen bin.
Das gibt's ja nicht.
Ja, wir haben schon jemanden. Und dann dachte ich mir, und warum bin ich dann hier? Und dann habe ich aber dieses Casting mit diesem Leck mich am Arsch-Gefühl gemacht, wahrscheinlich.
Ja, vielleicht gut so.
Die haben ja eh schon jemanden, genau. Wahrscheinlich war das genau das Richtige.
Ja,
dann habe ich die Sendung bekommen.
Also da hört man es mal wieder im wahrsten Sinne auch, dass man sagt, man muss immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Vor allem auch in den Medien. Das ist ja immer das, was man auch liest. Man war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und in dem Fall war das ja tatsächlich so.
Ja.
Weil sonst wäre das ja alles gar nicht so gekommen. Denn es kam dann einiges. Planetopia auf Sat.1 durftest du moderieren. Du warst beim Frühstücksfernsehen, hast die Nachrichten dort moderiert. Und danach kam das ZDF. Und das war auch die längste Station in der Moderation. Denn da warst du bei Mona Lisa zuerst und durftest dann Leute heute übernehmen als, ja, die und das Gesicht der Sendung, oder?
Ja, genau. Und ich weiß noch, als damals für Mona Lisa jemand gesucht wurde, haben mir alle gesagt, die nehmen dich nie, weil zu der Zeit waren die Frauen dort alle blond und blauäugig.
War das in den Medien tatsächlich so?
Ja.
Oh.
Ja. Und alle haben gemeint, du bist viel zu exotisch, die nehmen dich doch nie und gerade nicht für Mona Lisa. Und ich war damals Anfang 30 und dann, tja, hat doch geklappt.
Das muss man sich mal vorstellen, wie damals auch, es ist ja gar nicht so lange her, die Denkweise in den Medien war, man ist vielleicht nicht blauäugig und hat nicht diesen Claudia Schiffer-Style. Das ist ja.
Jetzt achtet man ganz bewusst drauf, Leute mit Migrationshintergrund einzustellen. Und damals warst du noch exotisch.
Ja. Wow. sehr, sehr spannend und da kommen wir ja gleich noch sehr tiefer drauf, vielleicht mit dem einen oder anderen Gespräch, den wir in Media Martini heute führen dürfen. Aber liebe Karin, vielleicht vorweg nach diesen wunderbaren Infos, wie das jetzt alles kam zum Fernsehen, eine Quick and Dirty, nenne ich es mal, Fragerunde. Ein Warm-up für uns. Oh. Wir sind ja schon locker, vielleicht trinken wir nochmal einen, damit es nochmal einfacher wird mit einer Ja- oder Nein-Frage.
Das kriege ich auch ohne den hin, aber der schmeckt oder? So gut, deswegen nehmen wir den gerne als Vorwand.
Ah, sehr schön. Also, wir starten ein. Und zwar, ich stelle jetzt einfach mal eine Frage und da sagst du immer, was du davon besser findest. Ganz einfach eigentlich, simpel, oder?
Verstanden.
So, los geht's. Fernsehen oder Podcast?
Ab jetzt Podcast.
Klar. Live oder Aufzeichnung?
Immer live.
Wirklich?
Mhm. Weißt du, bei einer Aufzeichnung ist es nämlich so, dass alle nur 95% geben, weil sie sich ja denken, können wir nochmal machen.
Ja.
Und bei einer Live-Sendung bist du einfach wirklich voll fokussiert, voll dabei.
Mhm.
Ja, weil du weißt, das ist deine einzige Chance und jetzt machst du es aber auch richtig.
Ja.
Und vor allem bei einer Aufzeichnung, wenn was Kleines nicht klappt, Mona Lisa war auch immer aufgezeichnet, dann wird sofort nochmal gemacht, aber anstatt, dass man das Unperfekte dann auch mal lässt, was ja auch authentisch ist und was ja auch zeigt, hey, dafür ist es halt jetzt auch live, ja, wurde dann alles rausgeschnitten. Also ich immer live.
Immer live. Sehr, sehr gut. Bin ich auch dabei. Promi-Trubel oder Ruhe in der Natur?
Unter der Woche Promi-Trubel, am Wochenende die Natur.
Perfekte Moderation, jetzt haben wir es ja schon fast gesagt, oder ehrlicher Versprecher?
Lieber einen ehrlichen Versprecher.
Rampenlicht oder Regie?
Also von Regie habe ich keine Ahnung. Ich nehme das Rampenlicht.
Ja, und daher nochmal herzlich willkommen, liebe Karin Webb, schön, dass du bei uns bist.
Danke dir.
Denn das ist so interessant, was du gerade gesagt hast, mit auch diesem Versprecher und der Aufzeichnungsstrategie. Im Fernsehen hat man ja, ich denke auch bis heute, oder? Immer so diesen Drang, das, was man dort sieht, muss immer schön sein. Es muss perfekt sein, weil man es aus dem Fernsehen so kennt. Und wie du gerade gesagt hast, wenn man vielleicht dann auch mal bei der Aufzeichnung diesen Patzer oder den Versprecher, ich sag's mal, jetzt ganz grob gesagt, drin lassen würde, würde die Ehrlichkeit und auch die Transparenz wahrscheinlich dem Publikum besser tun, oder?
Ja, und vor allem kann man dann auch zeigen, wie man die Situation rettet. Darum geht's ja dann auch, ne? Also, dass man dann zeigt, hey, ich komme da wieder raus und das macht ja auch eine Moderation aus. Wir sind ja keine Sprechpuppen. Ja, jemand, der vom Prompter abliest bei einer Aufzeichnung und das macht man 10 Mal, bis es klappt. Oder man schneidet jeden Satz zusammen. Das sind ja Sprechpuppen.
Ja.
So, und eine gute Moderation ist halt dann, wenn das typische Beispiel, wenn das Tor umfällt und Günther Jauch schafft es dann trotzdem, das erste Tor ist schon gefallen als Gag und redet dann einfach weiter. Also dann sieht man halt, was ein guter Moderator ist.
Und wie war das dann für dich, den Teleprompter? Ihr hattet ja sicherlich auch im Studio Teleprompter. War das für dich dann eher ein Freund oder Feind, so ein Teleprompter?
Wenn man damit umgehen kann, ist es ein Freund, weil man sich einfach weniger merken muss. Ja, also wichtig ist, dass das Publikum es nicht bemerkt und dass man die Texte aber auch so schreibt, wie man sie sprechen würde und nicht eben die Schriftsprache, sondern so die gesprochene Sprache gleich so reinschreibt.
Ja.
Also es ist eine große Erleichterung.
Und durftest du die Texte selber schreiben oder gab es eine große Redaktion, Beispiel jetzt bei Leute heute, die dann gesagt haben, nein, liebe Karin, du musst das aber genau so sagen, weil wir da sonst irgendwie auf den Deckel bekommen?
Also es wurde jeder Text abgenommen, jeder Satz vom CVD, Chef vom Dienst heißt es ja, abgenommen. Teilweise durfte ich auch nicht sagen, oh, mein Highlight war, nein, mein Höhepunkt war. Also da wurde wirklich
weil
ganz…
Weil Highlight so englisch ist?
Ja. Irgendwann wurde es dann ein bisschen weniger streng, aber es wurde jeder Satz abgenommen, jedes Interview, wenn ich einen Interviewgast hatte oder eine Schalte, zum Beispiel ins britische, zum britischen Kollegen wegen des Königshauses, weil da irgendwas war, wurde jede Interviewfrage abgenommen, die wurde auch demjenigen vorher geschickt. Also es war alles kontrolliert von oben bis unten. Das glaubt man nicht, aber weil das sieht dann so natürlich aus.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Aber die Freiheit hat man tatsächlich oder habe ich nie gehabt.
Nee. Wenn man, genau, weil wenn man den Zuschauerblickwinkel jetzt mal betrachtet, dann denkt man immer, wow, das war ja alles quasi so, wie sie es auch selber sagen würde. Also so hat man das natürlich immer wahrgenommen. Aber wenn das natürlich solche Schleifen zieht, dann kann ich mir vorstellen, was das für Vorbereitungsschlaufen und Tage waren, bis man dann wirklich jedes Wort wahrscheinlich auf die Goldwaage gelegt hat und das on-air ausgestrahlt werden durfte. Wie ist das eigentlich so heute? Jetzt haben wir ganz viel auch schon drüber gesprochen, über die 16 Jahre oder auch das ZDF. Vermisst du dein tägliches Fernsehenleben, deinen Alltag? Nein?
Nein. Also ich habe viele tolle Erlebnisse, an die ich mich erinnere. Ich habe wirklich tolle Reisen gemacht. Ich meine, wer darf schon auf dem Oscar-Teppich stehen oder jedes Jahr Karl Lagerfeld interviewen? Ich habe ganz viele tolle Sachen erlebt.
Wow.
Aber ich habe 20 Jahre beim ZDF verbracht. Und es ist auch dann mal gut, vor allem, es war nach Corona auch nicht mehr so wie vor Corona. Hm. Ja, also das war vor allem nur noch die Studioarbeit. Und deswegen, ich mache jetzt so viel tolle Sachen durch dieses Medientraining, Präsentationstraining. Das war für mich genau der richtige Zeitpunkt.
Ja, weil wenn man dich heute googelt, dann kommt nämlich Moderatorin, Trainerin, Dozentin und Coach. Und welche dieser Rollen würde dich denn am besten beschreiben? Laut Google, wenn man jetzt alle so mal ins Verhältnis setzt.
Coach ist ja ein sehr allgemeiner Begriff. Man kann ja alles Mögliche coachen. Es gibt ja auch einen Yoga-Coach oder was auch immer. Also was ich mache, ist das, was ich all die Jahre selber gemacht habe, nämlich vor der Kamera, auf der Bühne. Ich habe ja auch viele Firmen oder Events moderiert. Mhm. Und Interviews geführt, so all das, was ich die Jahre selber gemacht habe, gebe ich jetzt weiter für, in dem Fall jetzt eher in die Wirtschaft, für Unternehmen oder auch Politik, Leute, die vor der Kamera sprechen, auf der Bühne sprechen, im Teams-Meeting sprechen oder Interviews geben müssen, Umgang mit Journalisten und so weiter. Ich habe das ja gelebt.
Ja.
All die Zeit.
Ja.
So, und heutzutage müssen Leute immer mehr vor die Kamera treten. Also jeder CEO, der kann sich nicht mehr verstecken. Wenn der auf LinkedIn mal 2 Wochen nichts postet, denkt man schon, den gibt's nicht mehr. Und da unterstütze ich jetzt Leute in Führungspositionen.
Wie großartig. Denn genau diese Experience, das ist ja das, was man in der heutigen Zeit benötigt. Wie du sagst, LinkedIn, Social, TikTok, jeder CEO ist ja und muss da sein, sonst geht man ja komplett unter. Und gibt dir das dann auch oft so die Bestätigung, dass du sagst, für dich selber, hey, ich habe da was richtig gemacht in meiner Vergangenheit, weil da all das, was ich gelernt habe, was ich auch durchmachen musste in verschiedensten Situationen, kann ich jetzt weitergeben. Das ist etwas, wo du sagst, das ist die neue Energie, die du für dich gefunden hast.
Absolut. Ich habe das Medientraining vorher ja auch schon gemacht. Es ging nur nicht so regelmäßig oder ich konnte es nur am Vormittag machen, weil ich hatte ja eine tägliche Live-Sendung. Deswegen,
ja.
Also ich habe das aber schon 10 Jahre vorher gemacht und das Feedback bekommen, dass ich das einfach lebe. Ja, ich muss gar nicht groß drüber nachdenken. Ich sehe sofort, den Einstieg müssen wir ändern bei der Rede, den Aufbau müssen wir hier ändern, die Folien müssen wir ausmisten, die Kernbotschaften sind nicht platziert, die Nervosität kommt noch rüber. Also ich sehe das einfach sofort. Ich muss da nicht groß, sorry.
Das Mikro ist noch dran.
Was vorbereiten, sondern du kriegst natürlich, wenn du das all die Jahre machst, ein Auge dafür. Also das ist in jedem anderen Job genauso. Ein Friseur weiß sofort, ich muss so und so viel wegschneiden, damit die Frisur
genau.
wieder sitzt oder damit der Spliss ab ist oder keine Ahnung. War ja mein Daily Business.
Und wie reagiert man da? Also haben dich oder wahrscheinlich erkennen dich ja auch viele, oder? Also gibt es dann Situationen, die dich bewusst kontaktieren und sagen, ich brauche jetzt dieses Coaching, weil wir dich erkennen als die Karin Webb vom ZDF? Oder gibt es dann auch viel Mundpropaganda? Wie gehen die Leute da damit um? Weil sie wissen ja, dass du ein Vollprofi bist. Und die sind ja wahrscheinlich auch teilweise sehr nervös, wenn sie ins Coaching kommen, oder?
Mm.
Oder vielleicht auch eher ruhig und hören zu.
Ja, das waren jetzt ganz viele Fragen. Mit welcher fange ich jetzt an? Also,
ob sie dich erkennen?
Ja, also diejenigen, die die Sendung geguckt haben, erkennen mich natürlich. Es gibt Leute, die haben nie um 17.45 Uhr den Fernseher an. Natürlich kennen die mich nicht. Aber bei einem Millionenpublikum, wir hatten 3 Millionen am Abend,
Wahnsinn.
Allein in Deutschland. So, also natürlich gibt's Leute, die mich auch nach wie vor erkennen und auch gerade deswegen bei Trainings mich buchen, weil sie sagen, ich komme jetzt nicht aus irgendeinem Verlag und coache Leute oder trainiere Leute, sondern ich komme aus der Praxis. So, und das ist, glaube ich, auch so ein USP, den ich habe,
absolut.
Den nicht jeder hat.
Ja, definitiv. Also ich finde das ganz, ganz großartig, vor allem, dass du sagst, all das, was ich gelernt habe, gebe ich jetzt oder währenddessen auch schon, während der Zeit weiter, weil jeder, ich denke, wie du sagst, CEO oder natürlich auch jemand, der vor seinem Team mal eine Rede halten muss, ist in der heutigen Zeit mit den Medien immer konfrontiert und steht unter Beobachtung, sei das im kleinen oder größeren Rahmen. Und bevor wir dazu nochmal gleich zurückkommen, die nächste Frage bezüglich Fernsehen. Da müssen wir ja einfach so viel drüber reden, weil Fernsehen verändert sich ja. Und wenn ich das so aus meinem Job jetzt erlebe, wie schnelllebig teilweise Dinge sind oder auch wie schnell über Menschen geurteilt wird. Früher ging das ja alles nur über vielleicht ein Printmedium und vielleicht noch irgendwie online. Mittlerweile in den Social Media Portalen dieser Welt ist man ja sofort abgestempelt, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Und da tun mir ja sehr viele oftmals auch sehr leid. unberechtigterweise, nennen wir es mal so. Aber gab es denn für dich mal einen Moment oder einen Tag, wo du sagst, das war für dich die größte Herausforderung, vielleicht persönlich oder auch jobbedingt, um dieses Thema Glamour, Journalismus, Klatsch und Tratsch unter einen Hut zu bekommen? Also wo du sagst, das war jetzt eine Situation für mich, vielleicht Oscars oder woanders, dass man da die richtige Balance findet, die man auch als Moderatorin dann rüberbringen muss, ne, im TV.
Also wir haben ja keinen Klatsch und Tratsch tatsächlich gemacht, sondern wir haben People-Journalismus betrieben. Das ist ein Unterschied. Also
was ist da genau der Unterschied? Naja. Weil viele stecken das ja immer oft unter eine Decke.
Also Klatsch und Tratsch ist, wenn du irgendwas hörst, Gossip, und es einfach so weitergibst, ungefiltert. So, was wir aber schon gemacht haben, wir haben uns Bestätigungen geholt, wir haben nachgefragt, wir haben mehrere Quellen gesucht, um bevor wir irgendwas verkündet haben. Wir haben nicht gesagt, oh, die hat einen Bauch, die ist jetzt schwanger, sondern so, wir haben das halt vielleicht beobachtet oder haben dann beim Management nachgefragt. Also das war journalistisches Arbeiten. Es geht zwar nicht um Politik oder Wirtschaft, hat aber nichts damit zu tun, dass wir nicht journalistisch gearbeitet hätten, sondern es war People-Journalismus. Und das ist der Unterschied.
Und findest du den People-Journalismus, und das finde ich super erklärt, weil oftmals in der heutigen Zeit geht das sehr, sehr unter, weil man das ja so gar nicht mehr vielleicht betreibt. Würdest du sagen, gerade auch im Hinblick öffentlich-rechtlich, ist noch weiterhin auf dieser Spur so intensiv People-Journalismus zu betreiben, wenn sie etwas in diese Richtung bringen? Oder hat sich da was vielleicht verändert?
Also was sich verändert hat, ist, dass das ZDF den People-Journalismus komplett rausgeschmissen hat.
Leider Gottes.
Ja.
Ja. Das bedeutet, damals hat man auch wahrscheinlich sehr viel mehr Fokus drüber gelegt, dass man auch recherchiert. Also ich wollte eher vielleicht auch, ob du das mal gespürt hast, dass man im Laufe der Zeit weniger Schwerpunkte oder Arbeit in die Recherche gelegt hat. Gab es solche Phasen mal oder seid ihr euch immer treu geblieben und habt gesagt, nein, die Recherche muss zu 100% safe sein, bevor wir etwas bringen?
Also ich kann viele Sachen bestimmten Leuten vorwerfen, aber das nicht. Also wir waren immer sauber, wir haben immer sauber gearbeitet.
Und wenn wir jetzt heute so in die Medien blicken, dann spricht man ja Ort, und ich muss das mal kurz ablesen, weil ich mich da immer verspreche bei diesem Wort, Boulevardisierung, sagt man jetzt öfters mal, wenn man eben genau das hat, dass man alles unter einen Kamm schert und nicht mehr unterscheidet zwischen Tratsch und Klatsch. Findest du, dass das gerechtfertigt ist?
Das ist auch nochmal eine Begrifflichkeit, die man wahrscheinlich klären müsste. Boulevard ist ja mehr. Das geht ja nicht nur um People. Boulevard kann auch sein Kleidung, Fashion, Travel.
Siehst du?
Der Verkehrsunfall, das Tierbaby. Das ist, also Boulevard ist ja viel weiter gefasst.
Und das, glaube ich, ist der Punkt, wo viele gar nicht das unterscheiden, sondern immer vielleicht die VIPs und die Promis vor Augen haben, weil das so die große Masse anzieht oder vielleicht auch nur kennt, oder? Kann das sein, dass man da in diese Richtung vielleicht denkt und das alles über einen Kamm schert?
Also es gibt ja Boulevardmagazine, und wenn man sich diese Inhalte anguckt, was dort gesendet wird, dann ist das was anderes als nur People.
Wie ist es denn heute, wenn du das dann siehst? Beispiel vielleicht auch Thomas Gottschalk, aktuelles Beispiel. Es wurde in den letzten Wochen ja so viel über ihn geschrieben, über seine Auftritte. Wie gehst du persönlich damit um, wenn du jetzt das liest oder auch siehst, wie Medien auch in Social Media darüber berichten? Wie hättet ihr darüber berichtet, wenn man das jetzt zurückdenkt, zu Leute heute? Was hättest du dir gewünscht, vielleicht für einen Bericht darüber zu schreiben?
Also, das war ja nicht, das kann man ja nicht anzweifeln, dass dieser Auftritt, du meinst beim Bambi.
Zum Beispiel, genau, ja.
Nicht gelungen war, das kann man ja nicht anzweifeln. Wir hätten es wahrscheinlich nicht so groß gefahren, weil er ja ein ZDF-Kollege war und ist. Ich habe selber mit ihm oft moderiert. Ich habe die Außenwette in Nürnberg bei Wetten, dass moderiert und sowas.
Also großartig.
Beim Echo habe ich mit ihm moderiert. Deswegen, das ist ein Kollege, da redet man nicht schlecht. Und es gibt ja jetzt offenbar auch die Begründung, ich habe es noch nicht ganz zu Ende gelesen, jetzt ist ja die Aufzeichnung früher als die Ausstrahlung, aber offenbar ist er ja schwer krank.
Richtig, genau.
Und ich finde, das macht schon Sinn, vorher das Ganze zu hinterfragen, bevor man jemanden dann wirklich so durch den Kakao zieht.
Und das ist ja wahrscheinlich auch so ein Moment, was auch Journalismus eigentlich belastet, oder? Weil durch die Social-Media-Thematiken das ja alles sehr, sehr schnell und kurzfristig entschieden wird. Könntest du dir vorstellen, oder wie würdest du meinen, könnte das heute funktionieren, wenn man jetzt immer noch Leute heute hätte, on air, würdest du dir da mehr Gedanken auch drüber machen, wie man die Themen vielleicht selektiert, gerade auch zwischen Social Media, was würde da gut laufen versus linear TV? Oder wie meinst du, könnte so eine Sendung oder wie würde sie heute aussehen, wenn wir jetzt denken, es gäbe sie noch?
Also es ist so, dass ich war tatsächlich die Moderatorin der Sendung und viele denken ja, ich habe alles gemacht. Ich habe die Themen ausgewählt, ich habe die Beiträge geschnitten und die Moderation und die Gäste. Und war ja nicht so. Also da gab es Leute, die haben sich um die Inhalte gekümmert, also um die Themen gekümmert. Mhm. Da hatten wir kein Mitspracherecht mehr oder weniger. Ja, also wenn mein Chef Schlager wollte, dann waren halt immer Schlager drin. Völlig wurscht, ob wir das jetzt als sinnvoll erachtet haben oder nicht. Dann war das einfach so. Und deswegen bei den Inhalten, da hatte ich kein Mitspracherecht. Jeder durfte Vorschlag machen, aber einer hat es entschieden. Heutzutage würde, ich weiß nicht, wie die Sendung jetzt aussehen würde, am Ende haben wir nur noch Instagram abgefilmt und gezeigt, ja, weil das natürlich das Schnellste war. Ja. Wenn Heidi Klum auf Instagram Luftballons hat steigen lassen oder sich für Halloween verkleidet hat, dann haben wir das, obwohl schon 24 Stunden auf Instagram war, haben wir es in der Sendung gezeigt. Also Instagram oder die sozialen Medien sind einfach so schnell, da kommt einfach das klassische Fernsehen nicht mehr mit.
Und war das dann nicht auch, kann ich mir vorstellen, eine Challenge? Weil oft eine Heidi Klum sagt ja auch, ach, ich liebe Instagram, weil da kann ich selber entscheiden, was ich kommuniziere, was ich poste und ich bin eigentlich gar nicht mehr auf Sendungen, wie auch zum Beispiel Leute heute oder andere Sendungen, angewiesen. Das war ja wahrscheinlich genau auch so eine Challenge, die ihr dann hattet. Diese Nachrichten entweder punktgenau zeitgleich zu bringen oder dann wieder was Neues zu finden, was man noch nicht auf Instagram bei den Promis gesehen hat.
Ja, früher hattest du Sendezeit, heute hast du einen eigenen Kanal. Das ist der Unterschied. Du bist überhaupt nicht mehr darauf angewiesen, dass jemand dich pusht oder dich zeigt. Du machst es einfach selber. Und Justin Bieber hat auf YouTube seine Songs hochgeladen und wurde zum Star. Mhm. Du brauchst niemanden, der über dich schreibt, über dich berichtet. Du machst es einfach selber.
Und in der Zeit vor diesem ganzen Insta-Social-Media-Hype, da hat ja die Sendung begonnen. Und jetzt hast du vorhin Karl Lagerfeld gesagt. Das ist ja ein unglaubliches Idol. Also ich glaube, es gibt niemanden, der ihn nicht kennt. Du durftest ihn treffen. Wie war er?
Total süß. Also wirklich total süß. Wir haben in Paris immer im Rahmen der Haute Couture-Show gedreht, bei ihm im Atelier. Der hat mich wirklich backstage, also auch kurz vor der Show, 5 Minuten vor der Show, bin ich noch zu mir hin. Und wie geht's Ihnen jetzt, Herr Lagerfeld? Und so. Also der war wirklich total nett. Also sehr zuvorkommend, sehr, hat bereitwillig alles erklärt. Der hat, ich habe am Anfang eine normale Kamera dabei gehabt, noch nicht mit dem Handy fotografiert. Und hat also, lass uns mal die Bilder sehen, haben wir die Bilder zusammen angeguckt. Also ich habe das ganze Material auch. Das ist wirklich, wirklich ein ganz, ganz feiner Typ gewesen.
Erinnerungen, die vor allem im ganzen, also in deinem Leben wahrscheinlich niemals verschwinden werden. Und wenn man jetzt an Karl Lagerfeld zurückdenkt, wie war das dann vielleicht auch mal quasi bei den, mit den Royals? Die hast du ja auch getroffen. Wie gingen die mit dir um? Wie gingen die überhaupt mit so Formaten um, wo sie wussten, wenn man jetzt eine deutsche Moderatorin trifft aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, haben sie sich anders verhalten oder gab es da diverse Briefings?
Das sind Profis. Also ich meine, die haben natürlich sämtliche Medientrainings und Schulungen durchgemacht, genauso wie die ganzen Hollywood-Stars. Die sind gebrieft, die sind professionell. Da muss man sich keine Sorgen machen, dass da irgendwie was Falsches rüberkommt. Die wissen ganz genau, was von ihnen erwartet wird, was der Journalist, die Journalistin möchte. Mhm. Wenn man ihnen das nicht gibt, dann gibt man ihnen was anderes, sodass sie auch zufriedengestellt sind. Die sind einfach so professionell.
Und wie läuft das Briefing ab? Wie kann man sich das vorstellen? Also die Redaktion schickt das dann an die Pressesprecher vom Palast und die wiederum geben dann zurück, ja, nein, oder ist das relativ auch spontan?
Also wie die Anfragen laufen, weiß ich nicht. Damit hatte ich nichts zu tun. Mhm. Das war jetzt eher, wenn ich mal ganz konkret, ich war bei Königin Silvia und Carl Gustav im Königshaus in Schweden. Das war halt ein Termin. So, wer denn genau eingefädelt hat, weiß ich nicht. Aber dann fährst du halt hin und machst ein Interview.
Und über all die Jahre, was war dein absoluter Lieblingspromi oder dein absolutes Lieblingsinterview, an wo du dich immer gern zurückerinnerst?
Das ist wirklich schwer, weil es
ganz... Ach, so viele waren, oder?
Natürlich, natürlich.
Oder eine Kategorie vielleicht, die du am liebsten getroffen hast. Ich trinke mal einen währenddessen.
Auf dem Oscar-Teppich war es natürlich schon immer was Besonderes, ja, wenn dir dann ein Brad Pitt entgegenkommt oder ein George Clooney oder ein Leonardo DiCaprio und du kannst mit denen reden. In Berlin bei den Events Goldene Kamera war ja auch immer, da waren auch immer viele Hollywood-Stars da. Kate Winslet habe ich in Venedig getroffen, die war ganz, ganz toll auch.
Ach, großartig, weißt du, Titanic, ja klar.
die war super, die war so toll, weil ich war gerade schwanger und sie ist ja auch so Mama und so. Und die war total besorgt. Die meint, setz dich erstmal hin and sorry, have a seat. Und also die hat mich total um mich gekümmert und da läuft ja immer eine Zeit rückwärts, weil da sind ja verschiedene Medienvertreter.
Da hat man einen Slot, den man darf.
Sind. Genau, das ist ein Slot. Und ich dachte mir, oh Gott, meine Zeit läuft und ich habe noch gar keine Frage gestellt. Und die war aber so nett. Klar hat die alles durcheinander gebracht, aber die war so nett zu mir, weil sie sich um mich gekümmert hat. Und dann hat die Pressestelle gemeint, okay, now we are done. Und dann meinte sie, nee, jetzt fangen wir erst an. Und es war wirklich super.
Wie süß. Das hätte ich von ihr ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Nee. Ich dachte, das ist vielleicht so eine Hollywood-Diva und die tut die immer nur so nett.
Nein, nein, die war ganz toll. Und diese ganzen Royalen, ich war ja auf allen Hochzeiten von Kate und William, Harry, Charles mit Camilla in Spanien und so. Das waren natürlich auch ganz tolle Erlebnisse, weil du stundenlang dabei bist.
Ja.
Und das sind natürlich auch mal ganz besondere Herausforderungen, wenn du einen Interviewgast hast, den du gar nicht verstehst, dann wusste ich, weil hinter dir die Blaskapelle rumläuft und so. Aber das sind so tolle Erinnerungen und das bleibt.
Das bleibt. Ja. Und auch natürlich, ich meine, das ist ja auch ein Talent, ein Moderationstalent, weil damit muss man ja umgehen können. In diesem Moment, wie du vorhin gesagt hast, auch der Live-Moderation zu improvisieren, zu funktionieren, zu verstehen, ganz, ganz toll. Wow. Und was war dein Moment, wo du sagst, oh, den streich mal lieber? Erinnere ich mich nicht so gern zurück. Vielleicht auch ein Promi, der nicht so cool war.
Also bei der Hochzeit von Kate und William war es so, weil wir gerade darüber geredet haben, du hast ja eine Regie. Und die Regie hat die Agenturen und die geben die Informationen aufs Ohr. Ja, die sagen dir dann, ja, jetzt kommt die Kutsche so und so und da, du kriegst Info. Und das ist auch eine Pflicht als Moderatorin, dass du das sagst, was die dir aufs Ohr geben.
Also, du musst das immer sagen.
Du musst, also der CVD ist dein Chef sozusagen.
Und ja? was der aufs Ohr flüstert,
musst du sagen.
Muss raus.
Und da kam irgendwann mal, ich soll jetzt bitte sagen, dass Kate in einem hellblauen Hochzeitskleid kommt.
Okay.
Und ich habe gedacht, mein Knopf im Ohr stimmt nicht, da stimmt was nicht. Ich meine, natürlich sage ich das nicht. Und ich habe es einfach ignoriert und dann kam das mehrmals auf mein Ohr. Und dann muss ich es natürlich tun. Das Problem ist, in der Regie konnte jemand Miss und Mrs. nicht unterscheiden.
Das gibt's ja nicht.
Die Mutter kam im hellblauen Kleid. Ich musste sagen, Kate kam im hellblauen Kleid. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt, aber ich musste es ja tun.
Das ist ja unglaublich.
Ich habe versucht, rauszuzögern, solange es geht, aber...
Und wie oft kam das dann auf dein Ohr? Weißt du das noch?
4-5 Mal und irgendwann habe ich es dann gesagt. Also mir wird gerade zugeflüstert, was ganz Ungewöhnliches. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich daraus geredet habe, aber es war furchtbar. Es war furchtbar.
Das stelle ich mir wirklich furchtbar vor. Wenn du dort stehst und siehst, dass es natürlich nicht das ist, was du jetzt gerade sagen musst.
Und vor allem hinterher weiß natürlich keiner, was abgelaufen ist, sondern nur, was hatten die Web da erzählt?
Gab es wenigstens eine Entschuldigung dann vom aufs Ohr?
Nein, es war ja keiner zuständig dann.
Ja, ist klar, ne? Der Klassiker.
Das ist aber auch keine Namen.
Wir trinken mal ein. Schön, dass du da bist. Was für tolle Insights.
Ja.
Sensationell gut. Und über all die Jahre, die wir jetzt eben wirklich, ich finde das ja, das sprengt ja leider die Zeit, aber ich könnte mit dir hier noch stundenlang sitzen und über diese ganzen Promi-News sprechen. Das ist ja wirklich so hochinteressant, was du da miterlebt hast. Aber dann kam irgendwann auch die Info, dass die Sendung zum Ende geht. Und vielleicht die erste Frage, nach all den Jahren, man ist ja emotional verbunden. Das kann ich mir, also ich stelle mir das so vor, wie so eine kleine Ehe ja auch. Das ist ja dein Baby gewesen. Du hast dich ja da integriert, hast dich eingebracht, hast Dinge mitentschieden und diese Sendung zu dem gemacht, was sie ja dann auch war und wurde. Und auf einmal kommt diese Nachricht. Wie, ich denke, du erinnerst dich bestimmt noch gut an diesen Tag oder an das Meeting. Magst du uns sagen, wie das kam, wie diese Info zu dir kam?
Also das war keine plötzliche Entscheidung, das war ein schleichender Prozess. Mhm. Das wurde Jahre vorher schon immer wieder mal diskutiert. Brauchen wir überhaupt noch Leute heute? Obwohl wir wirklich erfolgreich waren. Wir hatten gute Quoten mit bis zu 20% oder über 20% Marktanteil.
Das ist super.
Aber die Frage kam immer wieder vorher schon. Deswegen war es jetzt nicht so die totale Überraschung, muss ich sagen.
Okay.
Wir haben damit gerechnet, früher oder später.
Und als es dann final wurde, der letzte Tag, das letzte Mal on air, wie schwer ist es dir gefallen, diese Rolle, diese prominente Rolle loszulassen?
Ich weiß gar nicht, ob ich es in dem Moment wirklich so realisiert habe, dass das das letzte Mal jetzt ist, dass ich diese Sendung moderiere, obwohl ich es natürlich wusste, aber ich konnte mich gedanklich auch darauf einstellen. Und tatsächlich habe ich diese prominente Rolle gar nicht losgelassen, weil ich kann ja jetzt viel mehr in der Öffentlichkeit sein, als ich vorher sein konnte. Zwar nicht jetzt täglich on air, aber das ZDF hat für bestimmte Bereiche die Devise, Journalisten machen keine Werbung. Ich durfte ja zu keinen Veranstaltungen gehen oder auf Instagram posten, ich bin heute im Hotel so und so oder ich bin heute im Podcast so und so. Das wäre ja alles Werbung gewesen und das durfte ich nicht. Insofern habe ich, meine öffentliche Rolle ist ja sogar größer geworden. Also ich bin jetzt, wenn man das als Kriterium nehmen will, viel häufiger auch in der Zeitung, Bundesliga, was auch immer, als vorher, weil ich vorher bei Events auch gar nichts posten durfte.
Deswegen das war so strikt dann immer vorgegeben oder auch untersagt dann, weil du ein ZDF-Gesicht warst und da quasi diese Rolle erfüllen musstest. Ja.
Ich hab Werbespots absagen müssen, ja, also Haarshampoo, Zahnpasta, Mineralwasser, weil es Werbung gewesen wäre. Ne? Also wo andere ja auch viel Geld damit verdienen. Aber es ist okay, ich habe die Anfragen ja auch nur deswegen bekommen, weil ich das ZDF-Gesicht da war. Aber deswegen, die öffentliche Rolle ist nicht kleiner geworden, finde ich.
Aber das ist was ganz Schönes, finde ich. Weil dann hat man natürlich dann auch nach diesem Lebensabschnitt, auf, wie du gerade sagst, ja auf alle Fälle wieder den Mut oder auch selbst diese Findung, wo man sagt, klar, ich kann jetzt ganz neue Projekte und Dinge umsetzen und man entwickelt sich ja dennoch weiter, was du ja getan hast, denn du hast dich in einer neuen Rolle, nenne ich es jetzt mal, auch wiedergefunden und bist ja sehr erfolgreich unterwegs und man sieht es ja auch auf Instagram, über verschiedenste Gebiete bist du im Einsatz und das ist ja, glaube ich, das, was es ausmacht, weil du dir ja auch immer selber treu und vor allem auch authentisch geblieben bist in dir selber und in der Moderation. Und wenn du jetzt, wir hatten das vorhin auch kurz zum Thema authentisch bleiben, kann man denn sowas trainieren? Kommen da Menschen jetzt auf dich zu und sagen, oh, ich wirke da jetzt nicht so oder ich bekomme das Feedback, dass ich nicht so authentisch bin? Kann man das wirklich trainieren, dass man sagt, hey, die Authentizität, die kann jeder haben? Oder ist das etwas, was man...
Doch, das kann man schon trainieren. Also es gibt Leute, die gehen auf die Bühne und verstellen sich, weil sie denken, sie müssten jetzt besonders schlau klingen oder besonders witzig klingen oder besonders was auch immer. Und ich kann mit denen schon daran arbeiten, dass sie mehr sie selbst sind, damit glaubhafter rüberkommen oder Vertrauen wecken, je nachdem, was denn die Intention ist von einer Rede oder eines Interviews. Das kann man natürlich trainieren.
Und gibt es dann auch so eine Geheimformel, die du ja vielleicht auch als Geheimnis dann weitergibst, wenn man Angst vor öffentlichen Auftritten hat, beispielsweise on stage zu gehen, vor seine Mitarbeiter oder vor, ich weiß nicht, beim Vortrag als Speaker?
Ich sag den Leuten, stellt euch mal vor, ihr seid in einem Café und sprecht mit Freunden. Denn in einem Café redest du ganz normal. Du hast keine komische Sprache, du redest ganz normal.
Ja.
Du kommst sofort mit deiner Kernbotschaft. Ja? Du fragst sofort, wie war dein Date und fängst nicht an, was gab es als Vorspeise und war die Bedienung nett. Also ja, die Kernbotschaften transportieren ist ja auch so wichtig. Du hast eine normale Körpersprache, eine normale Gestik. Du machst dir keine Gedanken um Charisma. Du hörst auch zu und redest nicht nur. Also das ist so was vielen, glaube ich, wirklich hilft, diese Vorstellung. Da sitzen nicht Leute, die dir was Böses wollen, sondern es sind Leute, die dir wohlgesonnen sind, wie die Freunde in einem Café. Die sind da, weil sie dich hören wollen, weil du ihnen was zu sagen hast, weil sie dich mögen. Geh mal davon aus, dass es gut wird.
Stimmt.
Nicht davon aus, dass du scheiterst.
Und also jeder tickt dir da wahrscheinlich ein bisschen anders. Manchmal sehe ich das auch tatsächlich dann hinter der Bühne oder auch bei Interviews, dass dann viele erstmal so dreimal ganz tief durchatmen, ausatmen oder aus der chinesischen Medizin sich dann gegen die Wadeln schlagen.
Oder das kann man auch so machen, oder?
Was hältst du davon?
Also atmen ist auf jeden Fall ein Punkt. Dieses gegen Schienbein treten habe ich noch nie ausprobiert.
Oder ein Schnäppes mal kurz auf die Hand nehmen, habe ich auch mal gehört von einer sehr bekannten Moderatorin, die davor immer mal gerne Schnaps getrunken hat.
Ja, nein, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich würde den lieber danach dann den doppelten nehmen als vorher ein. Aber also das mit der Atmung ist auf jeden Fall richtig. Ja, wenn du tief atmest, in den Bauch reinatmest, also nicht in die Brust. Ja, so Hand auf den Bauch und wenn du atmest, muss ich die Bauchdecke heben. Das kann man üben und dann geht natürlich der Puls runter. Das hilft auf jeden Fall Atmung. Da bin ich überzeugt von, dass man das im Vorfeld machen kann, ja.
Guter Tipp. Also an alle, die jetzt zugehört haben, hoffentlich viele, haben jetzt auf alle Fälle einen sehr guten Tipp mitbekommen. Und das mit dem Kaffee finde ich auch sehr interessant. Denn gerade jetzt, Medienwandel, jetzt kommen wir mal zu dem anderen Thema, was uns ja auch noch sehr bewegt. Es gibt so viele YouTube-Formate, es gibt so viele TikTok-Formate und natürlich auch Podcasts. Willkommen. Findest du, das hat alles seine Berechtigung, dass diese Schnelligkeit der Medien so gekommen ist, wie sie kam? Oder meinst du, man könnte das ein oder andere Medium vielleicht eher mal auf Plan B stellen und wir konzentrieren uns wieder auf Linear TV? Wie gehst du mit dem Medienwandel persönlich um? Jetzt in der Schnelllebigkeit, auch wenn man gerade denkt, wie es viele Sendungen oder auch neue Celebrities entstehen, ja, durch dieses Social-Media-Thema.
Also ich gucke tatsächlich so gut wie gar kein lineares Fernsehen.
Wirklich? Also Streaming. Okay.
Ich streame nur, ich habe auch gar kein Fernseher zu Hause. Ich habe einen Beamer und eine große Wand. Meine Kinder wissen auch gar nicht, wie ein Fernseher funktioniert, glaube ich, weil die auch nur noch auf dem iPad oder was gucken.
Mhm.
Ich denke, das ist einfach der Wandel der Zeit und den zu ignorieren, macht ja keinen Sinn. Heutzutage ist On-Demand, Freiwilligkeit steht ganz vorne, die Möglichkeit selber zu wählen, was man anschauen will und wann man es anschauen möchte. Das ist ja auch nichts, was man rückgängig machen kann, diese Entwicklung.
Also findest du dann, dass es eigentlich im linearen TV so klassische Fernsehshows noch überhaupt benötigt? Also nennen wir mal irgendeine Live-Show wie zum Beispiel, darf man das jetzt eigentlich sagen? Ich sag's jetzt einfach mal. Sagen wir mal wie den Schlagerboom beispielsweise. Oder vielleicht auch eine RTL-Samstag-Abendshow. Meinst du, sowas braucht es dann heute noch im klassischen Fernsehen?
Also sagen wir so, es ist natürlich ein Unterschied zum einen, ob es ein privater Sender ist oder ein öffentlich-rechtlicher.
Mhm.
Weil die Privaten finanzieren sich über die Werbung. Wenn die Werbung bezahlt wird und sie gute Quoten haben und also das, was ja heißt, der Zuschauer nimmt es an, dann kann man sie auch weiter zeigen.
Ja.
Spricht ja nichts dagegen. Klar ist aber, die Altersstruktur verändert sich. Bei den Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, 60, 65 plus.
Ich meine auch, ja, definitiv.
Und natürlich gibt es da Bemühungen, jünger zu werden. Weiß auch nicht, ob das jetzt passiert oder ob das überhaupt möglich ist.
Wo man die dann auch erreicht wahrscheinlich, ja. Und wie man die auch catcht, ne? Unabhängig davon.
Ja, also für mich ist tatsächlich die Zukunft sind die sozialen Medien. Und vor allem, es gibt ja so viel Konkurrenz. Wir haben ja auch die internationalen Sender, die man jetzt gucken kann.
Das
und
ist
sowas.
Es.
Also warum diese klassischen, für die man auch noch Gebühren zahlen muss, schauen? Also weiß auch nicht, ich bin jetzt da nicht drin, wie die letzte Entwicklung war in den letzten Jahren. Aber ich gucke es tatsächlich kaum.
Wenn es jetzt so ein Format wie Leute heute noch geben würde, wie würdest du dir denn wünschen, dass diese Sendung oder tatsächlich so eine ähnliche Sendung, die du so lange moderiert hast, wie meinst du, würde die heute aussehen?
Also sie müsste auf jeden Fall in den sozialen Medien laufen und nicht zu einer bestimmten Zeit von Montag bis Freitag.
Das glaube ich auch.
Das Ding ist halt, das Thema ist halt durch am nächsten Tag. Das ist überall schon drin, auf Instagram, auf TikTok und dann kommst du 24 Stunden später mit dem Thema oder noch später um die Ecke. Jeder hat schon gesehen, wer den Bambi gewonnen hat oder wer bei den Oscars gewonnen hat. Und dann berichten die klassischen Medien halt zu einer bestimmten Uhrzeit später. Ich würde es mir nicht mehr anschauen dann.
Ja, das ist diese Schnelligkeit, ne?
Ja.
Genau das. Also du sagst, es wäre dann super toll, eine Sendung zu haben, die wirklich vielleicht on point, live, begleitend vielleicht in dem Streamingdienst mitläuft oder sofort zur selben Zeit dann auch empfangbar ist in der Mediathek.
Ja, oder
Just
so wie es eben jetzt passiert, dass es gibt ja Formate, die, sobald eine Meldung interessant ist, geht einfach die Meldung raus und dann kann ich mir selber schauen, den Kanal abonniere ich, das interessiert mich und dann kriege ich ja genau das, was ich möchte.
Findest du, das ist eine Challenge für viele Journalisten und Journalistinnen, die vielleicht heute noch im linearen Fernsehen arbeiten und ich sage jetzt mal auch eher Richtung Best-Ager gehen versus junge Journalisten, die jetzt erst im Studium stecken und das ganze Handling lernen? Was meinst du, was braucht es da für einen Unterschied, für ein Mindset? Weil ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich auch so eine Alterskultur da so ein bisschen die Rolle spielt, aus der journalistischen Sicht. Ne? Wo arbeite ich oder wie kann ich mich verändern? Was meinst du, ist da heutzutage ausschlaggebend, wenn man Journalist werden will oder schon ist, was den Medienwandel betrifft, wie man sich verändern muss?
Oh, also ich denke, ich würde nicht nur eingleisig fahren, mich nicht nur mit den linearen, analogen Fernseh- und Radiostationen beschäftigen, sondern ich glaube, aber das macht die junge Generation ja eh. Also wenn ich meine Kinder anschaue, die sind ja viel, viel weiter. Ich glaube, man kann sich diesem sozialen, dem digitalen Wandel nicht entziehen. Das geht gar nicht. Also dafür aufgeschlossen zu sein, ist, glaube ich, schon eine Voraussetzung auch für Fernsehsender, die überleben wollen. Und das machen ja auch viele. Es sind ja auch ganz viele, die eigene Formate haben in den sozialen Medien. Also das ist mit Sicherheit ein Schritt, der dazu beiträgt, dass man vielleicht auch von anderen gesehen wird.
Und für dich selber, soziale Medien, TikTok, Instagram, welche Rolle spielt das für dich? Also auch gerade die Art der Kommunikation, die du dann betreibst für deine Follower oder auch gerade, wenn du sagst, du willst jetzt nicht immer gleich ein Interview geben, sondern du willst das selber auch über deine Kanäle streuen. Wie sehr nutzt du das in deinem täglichen Leben?
Ich könnte viel mehr posten, als ich tatsächlich poste. Das mache ich nicht. Also ich mache es, damit man so eine gewisse Relevanz hat. Und wenn mal was Besonderes ist oder ich gerade Zeit habe, dann poste ich es auch. Also ich könnte da viel mehr machen oder ich bräuchte jemanden, der mir das schneidet und irgendwie sowas. Aber das mache ich nicht, weil ich die Notwendigkeit nicht habe. Also ich sehe mich ja nicht als Influencer in dem Sinne. Ja, also es gibt ja Leute, die leben davon, die müssen da ganz anders mit umgehen.
Ja, ja. Und aber könntest du dir das vorstellen, so ein Influencer mal zu sein? Ein Creator nennt man das ja heutzutage, würde ich mir sagen lassen. Creator. Das würde doch schon auch cool sein, oder? So Karlin-Web im Promi-Format bei dir.
Also nicht als Promi-Format, sondern ich habe mir schon überlegt, ob ich so Public-Speaking-Tipps gebe, ob ich das mal ausweite. Man kann da ja schon auf LinkedIn auch Kurse anbieten oder sowas, ob ich da mal mehr mich fokussiere drauf. Aber das ist auch Arbeit und irgendwie vielleicht mal irgendwann.
Wenn es in der heutigen Zeit auch die Wunschshow gäbe. Wir bleiben mal bei dem Thema eben Moderation und TV-Fernsehformat. Was würdest du dir wünschen, wo du sagst, da bin ich sofort wieder dabei, wenn du angefragt wirst? Was wäre also dein Wunschformat, was heute für dich das perfekte, die perfekte Show wäre, vielleicht auch im täglichen Bereich? Wie müsste die sein? Wäre das eher Promi? Wäre das eher Boulevard, haben wir jetzt gelernt, das kann ja verschiedene Themen sein? Oder sagst du eher Unterhaltung im Sinne von, ja, man ist unterwegs und hat Gäste oder man hat eine Spiel-Quiz-Sendung. Wie würdest du dich da so einschätzen in der heutigen Zeit für eine Show?
Ich glaube, ich würde mich am liebsten mit spannenden Leuten unterhalten, die was zu erzählen haben. Mhm. Also nicht die typischen Promis, mit denen ich bisher gearbeitet habe, sondern die Stars, die man gar nicht sieht, die aber Großes bewirken. Das kann jetzt jemand sein, der was Besonderes erfunden hat. Das kann aber auch ein CEO sein oder ein Sportler, der was Tolles erreicht hat. Und also ich glaube, ich würde mich gerne mit Leuten unterhalten, die, weil ich mich für Menschen interessiere, die was Interessantes zu erzählen haben. Also es wäre wahrscheinlich sowas wie jetzt.
So wie wir es gerne tun, wollte ich gerade sagen. Jackpot, ich wusste doch, warum du zu meiner Premiere kommen musst. Und jetzt abschließend, weil wir müssen ja leider schon zum Ende kommen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, liebe Karin. Ich könnte hier wirklich noch sehr, sehr lange mit dir plaudern. Ich
fühle
mich
gar nicht ausgetrunken.
Aber wir können natürlich nachfüllen. Es ist ja nicht so, dass wir nichts hätten. Also ein bisschen Blubberbrause können wir hier nochmal reintun für den krönenden Abschluss. So, zack. Alle, die das jetzt bei YouTube verfolgen, die sehen ja dann auch, dass wir wirklich nachfüllen und das gar nicht nur so jetzt irgendwie placement-mäßig sagen, ja. Vielleicht abschließend noch zwei Fragen, die ich unbedingt stellen möchte. Was würdest du denn deinem Selbst sagen oder gerne sagen, wenn du 20 Jahre zurückdenkst in der Veränderung zu heute?
Vertrau dir selbst. Es gibt immer solche und solche Meinungen. Ich hatte auch mal jemanden, da war ich Praktikantin, der mir gesagt hat, ein Chef, du hast in den Medien nichts verloren.
Das ist ja unglaublich.
Du hast kein Talent für die Medien.
Das könnte man doch heute so fast gar nicht mehr sagen als Chef, oder?
Und ich hab das, natürlich hat es mich getroffen. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass man so sein Ziel vor Augen hat, das Ziel nicht aus den Augen verliert, an sich selber glaubt, fleißig ist. Ja, also nicht erwarten, das kommt dir alles zugeflogen, sondern du musst schon auch was dafür tun. Die warten jetzt nicht drauf, dass du jetzt gerade um die Ecke spazierst, sondern zeig dich und bleib auch am Boden. Also ich habe immer noch meine Freunde, die ich seit der Schulzeit habe, viele von denen. Ich bin, glaube ich, nie abgehoben. Ich treffe mich privat ganz normal mit Leuten und da redet auch keiner über den Job. Mhm. Und da bin ich für die nicht die Karin, die auf dem Podest gestellt wird, sondern halt die Karin. Ne? So, also ich glaube, ja, das ist wichtig.
Ja. Und meinst du das Thema, weil du es gerade auch gesagt hast, sich selbst treu bleiben und sich immer eben sich nicht zu verstellen, ist ja das Allerwichtigste auch in der Branche. Das Thema Diversity vielleicht noch kurz angeschnitten. Musste man sich damals als Frau mehr beweisen? War das eine im TV eine Männerdomäne, die gerade Chef von Dienst war oder entschieden hat, wer da jetzt on air gehen darf als Gesicht für eine Sendung?
Auf jeden Fall. Also Männer haben mehr bestimmt.
Mhm.
Es ist auch jetzt so, dass ich sehr viele männliche Chefs kenne, wenn ich jetzt mal an die verschiedenen Sender denke oder Redaktionsleitungen und so. Ich glaube, das ist immer noch der Fall.
Da ist noch Luft nach oben,
ja,
oder?
Ja.
Um das ein bisschen anzupassen und das im wahrsten Sinne des Wortes bunter zu gestalten. Nach wie vor. Interessant. Und die allerletzte Frage. Welchen Traum willst du dir unbedingt noch erfüllen?
Also ich glaube, irgendwann kommt man in ein Alter, wo man Träume nicht so vor sich her schiebt, sondern Dinge einfach macht.
Mhm.
Ja. Und das ist bei mir so. Ich wollte nochmal umziehen. Ich habe mir eingebildet, ich brauche eine Dachterrassenwohnung mitten in Schwabing.
Was sehr Schönes ist, by the way.
Ich habe 6 Jahre gesucht, habe aber dann eine gefunden. Ich habe mir eingebildet, ich verreise jedes Jahr. Ich war letztes Jahr in New York und in Florida und davor in Japan und in Dubai. Und ich habe einfach Lust zu reisen und dann mache ich es einfach. Ich habe jahrelang 3 Jobs gleichzeitig gehabt, habe viel gearbeitet und ich mache, wenn ich einen Traum habe, passiert's einfach. Ich schiebe das nicht vor mir her.
Wie schön. Und das, glaube ich, ist eine ganz, ganz tolle Einstellung. Denn so kann man immer wieder sich die Träume erfüllen, die dann vielleicht auch unverhofft kommen, liebe Karin. Wie großartig. Vielen, vielen lieben Dank für ja deine Offenheit, deine Einblicke, auch deinen klaren Blick zu Medien, zu Öffentlichkeit, zu dir selbst. Und ich glaube und ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn man uns jetzt zugehört hat, vielleicht nochmal drüber nachdenkt, wie der Job einer Moderatorin war, sein kann und auch sich verändert hat und vor allen Dingen, was man daraus alles noch machen kann und macht, wenn man sich immer selbst treu bleibt. Ich wünsche dir alles Liebe und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Gerne jederzeit hier im Podcast, in dieser kuscheligen Lounge. Ich mixe dir auch einen neuen Medienmartini.
Unbedingt, dann bin ich wieder da.
Und ein großes Dankeschön, es war eine Riesenehre, dass wir ja den ersten Medienmartini mit einem royalen Cocktail quasi beginnen und mixen durften und den hast du uns mitgebracht. Vielen Dank für dein Medienmartini und für deine Zeit, Karin Webb. Herzlichen Dank.
Ich danke dir, Tom. War mir eine große Ehre, dass ich heute dabei sein durfte.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode von Medienmartini gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder YouTube und hinterlasse eine gute Bewertung.